Herzlich willkommen in unserer Gruft. Und so finster die Nacht hier auch ist, werden meine drei Vampirkollegen und ich trotzdem podcasten. Bei mir sind Christoph Perner.
Good afternoon.
Du hast ja übrigens noch Blut am Mund. Stefan Giesbert.
Hallo.
Der übrigens heute ziemlich blutleer aussieht.
Oh ja.
Mein Name ist Robert Krüger und da hinten in der Ecke, da haben wir noch unseren Ghoul Martin Narajek.
Das Bein, lecker.
Christoph, worum ging's?
In So finster die Nacht geht es um die Freundschaft zwischen dem schmächtigen, etwas schwächlichen 12-jährigen Oscar und dem neu zugezogenen Nachbarsmädchen Ellie. Die Beziehung ist allerdings etwas im Ungleichgewicht, denn Ellie ist ein Vampir.
Und, wie fandst du das Ding?
Weißt du, nach was sich das anhört? Der kleine Vampir. Den habe ich früher geguckt, als ich 10 war.
Oh ja, und ich habe die Bücher gelesen.
Ja, erinnert daran, ist aber, ist deutlich dunkler und, ja, ist kein Spaß, ist ein Drama. Ist in keinster Weise ein Horrorfilm, wie man vielleicht gedacht hätte, oder ein Schocker, sondern einfach ein zwischenmenschliches Drama mit Vampiren.
Ja, und es ist,
ist es quasi wirklich so wie der kleine Vampir für Erwachsene?
Nee. Es ist aber auf jeden Fall für Erwachsene, weil ich weiß nicht, was er für eine Jugendfreigabe bekommen hat, aber es sind, auch wenn Christoph zu Recht sagt, dass es kein Horrorfilm ist, doch sehr drastische Bilder drin. Also abgebissene Beine, die in Großaufnahme gezeigt werden, Köpfe, wirklich extrem blutig, Leute, die ausbluten werden lassen und so. Also nicht oft in dem Film, aber wenn das passiert, dann ist das auch alles zu sehen.
Also in Deutschland ist die Jugendfreigabe 16.
Es ist eben im Gegensatz zu vielen anderen Vampirfilmen, die man so in den letzten Jahren gehabt hat, ist es ein Film, der sich mehr um das Alltagsleben der Vampire dreht und deren Probleme. Die haben ja gewisse Probleme, zum Beispiel die Futterbeschaffung und die Maskerade. Und das wird sonst ja sehr oft außer Acht gelassen. Da werden Vampire irgendwie aristokratisch und edel und toll und überlegen dargestellt, aber dass die auch einfach ein scheiß Leben oder ist das auch ein Leben? Naja.
Naja.
So in der Art haben. Das wird eben oft vergessen.
Ja, das und sind die Vampire der bürgerlichen Schicht.
Das sind völlig normale Vampire.
Ja, also unsere Hauptvampire.
In welcher Zeit spielt der Film?
Das ist eine gute Frage. Das wird nicht explizit erwähnt, aber von der Art, wie der ganze Film so, wie es aussieht, so vom Set-Design, würde ich sagen, irgendwann 70er, so ungefähr.
Des vergangenen Jahrhunderts.
Ja, natürlich. Also 1970 ungefähr. Das ist aber nur eine Schätzung von der Art, wie die Leute Frisuren haben und was für Tapeten an den Wänden kleben und dass so eigenartige, alte, kastige Volvos durch die Gegend fahren. Ansonsten ist das nicht direkt Thema.
Gut, aber der Film spielt in Schweden, ne?
Ja, der Film spielt in einem Vorort von Stockholm.
Ja, und wie gesagt, unsere Hauptfigur, unsere einzige Vampirin, die darin vorkommt, ist in dem Körper eines 12-jährigen Mädchens, aber wie das bei Vampiren so ist, ist sie das wahrscheinlich schon eine ganze Weile. Aber sie wird ja nicht mehr älter. Und ja, das ist ein Stück weit auch so ein bisschen eine Romantik-Geschichte drin. Also der kleine Junge, wie heißt er? Oscar, der lernt sie halt kennen und im ersten Augenblick weiß er natürlich nicht, dass sie ein Vampir ist und da entwickelt sich sowas wie eine zarte erste Liebe zwischen den beiden. Zumindest auf, ja doch eigentlich auf beiden Seiten könnte man sagen. Ja, das ist halt auch ein großer Aspekt des Films, der sehr langsam inszeniert ist, sehr ruhig. Der Film nimmt sich Zeit für all das, was er entwickelt. Was dazu führt, dass in der Sneak so die Stimmung herrschte, es ist langweilig, schon längst keiner mehr gestorben und so weiter irgendwie. Diese ganzen zwischenmenschlichen Sachen wollten die Leute offensichtlich nicht sehen.
Ja, ich fand's ganz schrecklich, wie die Leute um uns rum sich verhalten haben. Die hatten offensichtlich überhaupt gar keinen Zugang zu dem Film, haben ewig lang nicht verstanden, dass es um Vampire geht und als sie es dann gemerkt haben, waren sie irgendwie auch enttäuscht und haben wahrscheinlich dann irgendwie Blade oder 30 Tage Nacht erwartet und dass es immer schön knallt und man erschreckt wird und wären sie doch gegangen.
Ja, stimme ich zu.
Es ist also nicht sofort von Anfang an klar, dass es ein Vampirfilm ist, sondern es ist erstmal diese Beziehung und dieser Oscar weiß auch immer nicht, dass was sie ist oder erfährt er das dann oder
wäre das ein Spoiler? Doch, das kriegt er schon raus. Es ist kein Spoiler, weil es im Trailer vorkommt, die Szene, wo er es rausfindet oder wo sie es ihm sagt.
Ja, also er weiß es
und
etwa.
Und gefährdet das die Beziehung zwischen den beiden oder vertieft es die Beziehung?
Es gibt eine sehr schöne Szene, die verrate ich jetzt, weil sie einfach schön ist. Er hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, mit ihr Blutsbrüderschaft zu schließen und schneidet sich mit einem Messer in die Hand und führt sie dadurch schon sehr in Versuchung. Es tropft dann irgendwas auf den Boden, sie stürzt sich auf den Boden, leckt das Blut vom Boden und schreit ihn dann alle, er soll sich verschwinden, weil sie eben weiß, dass er in Gefahr ist. Also das ist auch grundsätzlich ihr Problem. Sie ist einsam und sie weiß aber, dass sie ein Raubtier ist und dass sie eine Gefahr ist und dass sie auch gewissen Zwängen ausgeliefert ist. Und er geht ziemlich, ja, ohne irgendwas zu wissen an die Sache ran. Und alles, was sich in ihm entwickelt, also er entwickelt sich ganz stark im Laufe des Films und das schafft er aber nur durch sie. Also sie ist ihm halt haushoch überlegen.
In der Beschreibung des Filmes steht, dass Oscar ein Junge ist, der sonst keine sozialen Kontakte hat, der eher auch gemobbt und gehänselt wird von seinen Mitschülern und deswegen halt eben auch in diesem Mädchen eine Freundschaft findet, weil sie wohl auch keinen Zugang hat zu den normalen Freundeskreisen. Kommt irgendwann mal die Szene vor, wo Oscar sich vielleicht gewünscht, er wäre selbst ein Vampir, oder gibt es in diesem Vampir-Universum die Möglichkeit, selbst einer zu werden? Oder sterben die Menschen, wenn sie gebissen werden?
Nee, den Fall gibt es schon. Also die Szene, so wie du sie beschreibst, gibt es nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, da Vampir zu werden. Das betrifft dann allerdings nicht Oscar, sondern eine Nebenfigur, die nicht weiter wichtig ist. Ist aber ganz nett anzuschauen. Recht unterhaltsam gelöst am Ende. Er hat das Problem, wie du schon beschreibst, dass er gemobbt wird. Also es gibt so die typische Schüler-Gang-Clique, die ihn immer nach der Schule auflauert und ihn verhauen will und so weiter. Und das ist natürlich dann ein so ein Punkt, wo Eli ihm hilft, dass er sich da mal durchsetzt. Und das gelingt nicht so ganz mit seinem Durchsetzen. Das macht er zwar einmal, aber am zweiten Mal, wo er es nochmal machen müsste, haut es da nicht ganz so hin. Da muss ich ihm dann zu Hilfe eilen. Aber das können wir jetzt auch alles nicht verraten, weil das wäre zu weit ausgeholt.
Also sie frisst einen der Mobber auf, oder?
Das hast du jetzt gesagt.
Wie hat euch denn der Film gefallen?
Ich bin ja ein großer Fan von Vampirfilmen. Und mir hat der Film auch gut gefallen.
Von schwedischen Filmen.
Wahrscheinlich zum Teil, weil er in gewisser Weise so ein Oldschool-Vampirfilm eher war. Es haben ganz viele Dinge eine Rolle gespielt, die in ganz alten Vampirfilmen schon wichtig waren. So Sachen wie
zum Beispiel
Familias, also im Endeffekt Sklaven von Vampiren, deren Rolle eben nicht nur als Sklave darzustellen, sondern wie die da reinschlittern. Dann auch der Titel des Films.
Was ist das? Da muss ich jetzt mal fragen.
Ja gut, Vampire haben ja ein Problem.
Was heißt Sklave?
Sie sind am Tag ziemlich verletzlich. Und dafür ist es sinnvoll, wenn man menschliche Sklaven hat, die einen beschützen und die einen vielleicht auch mit Nahrung versorgen oder irgendwie die Maskerade aufrechterhalten. Und denen gibt man dann eben ein bisschen was. Ein bisschen Vampir sein. Aber die werden keine Vampire. Sondern die dürfen sich vielleicht mal an ein bisschen Vampirblut berauschen. Oder da gibt's ganz verschiedene Auslegungen.
Okay.
Der Titel im Original heißt ja Lot den Retter komme in. Das heißt so viel wie lass den Richtigen hereinkommen oder bitte den Richtigen herein. Und das ist auch ein Aspekt, der in ganz alten Vampirfilmen schon immer vorgekommen ist. Man muss ja einen Vampir reinbitten. Der kommt ja nicht einfach in deine Wohnung rein. Das kann der nicht. Also du bist geschützt, wenn du zu Hause bist. Und das wird in neuen Vampirfilmen völlig außer Acht gelassen. Also Blade springt einfach durchs Fenster und metzelt. Und
Blade ist ja auch kein Vampir.
Das Blade ist ein Daywalker. Daywalker ist im Endeffekt ein Vampir. Aber die anderen Vampire dort springen auch genauso durch Fenster.
Ja. Und wieso dürfen die nicht, vielleicht kenne ich mich da mit dem Genre zu wenig aus, aber wieso dürfen die nicht durchs Fenster springen?
Das,
oder können
das? Also, nicht? Warum das so ist, das ist höchstwahrscheinlich wegen des Gleichgewichts. Denn man muss eben, wenn du den Vampir erfindest, muss man ihm gewisse Grenzen setzen, sonst macht es keinen Spaß mehr. Wenn der Mensch weiß, dass er in jeder Hinsicht unterlegen ist, dann ist das Genre langweilig. Was passiert, wenn ein Vampir sich nicht daran hält, sondern einfach reinkommt, das findest du raus, wenn du diesen Film siehst.
Ja, und die Szene ist
okay.
Spektakulär, muss man sagen. Also das sieht schon beeindruckend aus. Und überhaupt, wenn wir die Szene jetzt gerade erwähnen, das ist also visuell sehr interessant und in den Bildern, die man online so durchklickt, kann man das auch sehen, ohne dass ich jetzt verrate, welches Bild da jetzt gemeint ist.
Das von unserer Folge?
Ja. Und überhaupt hat sie immer ständig Blut im Gesicht, wenn sie irgendwen mal wieder gefressen hat, dann läuft ihr ja das Blut da so den Mund runter und den Hals und überall an die Klamotten dran. Und es sind ein paar schöne Szenen drin, wenn sie dann nachdem sie jemanden gefressen hat, zu ihm nach Hause kommt und natürlich auch reingebeten wird und sich dann zu ihm ins Bett legt und hat immer noch das ganze Blut so eingetrocknet in den Mundwinkeln und man denkt sich so, Mensch, die hätte schon mal irgendwie sauber machen können, bevor sie dahin geht. Aber er sieht es halt nicht, weil sie liegt im Bett hinter ihm und checkt gar nichts. Das
war bei einem guten Thema.
Ja?
Ja, bei dieser Im-Bett-League-Szene, die wurde ja vielfach diskutiert, bei einem wichtigen Thema bei dem Film, nämlich Kinderpornografie. Das wurde ja dem Film vorgeworfen. Was sagst du dazu?
Ja, es ist schon seltsam. Also es weckt eigenartige Gefühle, wenn man im Kino sitzt und schaut 12-jährigen Kindern dabei zu, wie sie da anfangen, im Bett nackt zu liegen und da miteinander zu kuscheln. Schlussendlich ist ja nichts zu sehen. Also die machen ja nichts. Aber es ist schon eigenartig. Man hat sofort so dieses, muss das gezeigt werden? Will ich das sehen? Aber ja, Mai, es ist so eine zarte erste Liebe und Kinderpornografie bedingt ja eigentlich, also dass irgendwas, ja, weiß nicht, dass ein Erwachsener dabei ist oder dass irgendwas nicht Richtiges passiert. Aber da sind zwei Kinder, die eben anfangen, miteinander zu kuscheln und mehr passiert da eigentlich nicht. Da ist nichts Tragisches dran.
Nee, und die Hautspannung kommt ja eigentlich auch daraus, dass man weiß, dass sie ein Vampir ist und dass das hochgradig gefährlich ist für ihn.
Ja gut, aber da kann man ja, also ja, ja. Er weiß es ja nicht, also denkt er, es ist seine erste Freundin.
Das heißt, es könnte jeden Moment passieren, dass sie ihn beißt oder frisst. Ich weiß ja nicht, wie das da abläuft, ob die wirklich gefressen werden oder ob die nur gebissen und ausgesaugt werden.
Hals aufbeißen, Blut trinken.
Genau.
Ja, weil du gesagt hast, da liegt irgendwo mal ein Bein rum oder.
Ja, Vampire sind ja körperlich ein bisschen überlegen. Also wenn die wollen, dann zerreißen die dich halt und das passiert eben auch hin und wieder.
Aber wie? Ich frage mich, wie so ein Vampir so 6-8 Liter Blut wegtrinken will. Also wenn ich mal 2 Liter Wasser getrunken habe, dann ist aber Schluss.
Ja, das.
Ja, du bist ja auch kein Vampir.
Bei Schnaps noch viel früher, aber.
Das macht er ja auch nicht. Er trinkt ja nicht leer. Also diese Überfälle, die in dem Film zu sehen sind und auch in anderen Vampirfilmen, die sind ja meist recht schnell. Also da wird angesprungen und dann wird reingebissen, getrunken so für 6-8 Sekunden und dann fertig. Meistens ist dann irgendwer schon erwischt und dann muss man abhauen oder so. Und dann
obwohl da ist auch eine Unschärfe bei genau dem, was du gerade ansprichst. Weil nämlich bei einem der Opfer wird sie ja gestört und kann das nicht zu Ende bringen. Und dieses Opfer verwandelt sich dann zum Vampir. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, wird man zum Vampir, wenn man nicht ganz leer getrunken wird. Und nach meiner Auffassung von Vampiren ist es so, man kriegt das Blut getrunken, also es wird getrunken, und dann musst du das Blut von einem Vampir bekommen, damit du ein Vampir wirst, damit du zum Clan beitreten kannst. Da ist eine gewisse Unschärfe. Warum die dann plötzlich Vampir ist, das ist für mich nicht ganz einleuchtend.
Das heißt, ich müsste dann, während ich schon fast tot bin, den Vampir austrinken.
Nicht austrinken, aber einen Teil seines Bluts bekommen.
Nee, der gibt dir dann was.
Wie auch immer. Jedenfalls wird sie bei diesem Überfall gestört. Okay. Und vielleicht reicht es nicht, wenn sie nicht tot ist von dem Angriff oder so, wenn sie noch nur Blut verloren hat quasi. Wie auch immer. Jedenfalls ist das dann die Szene, wo Martin vorhin ansprach, ob man sich in einen Vampir verwandeln kann. Dieses Opfer läuft da noch eine Weile rum. Und was ich nicht wusste, was offensichtlich ja auch zu dem Kult dazugehört, vampirmäßig, dass Katzen Vampire erkennen können und auch sehr angepisst auf Vampire reagieren und die denen sehr aggressiv gegenüberstehen. Und das Tolle ist, in diesem Film kommt ein Katzenliebhaber vor. Der hat sowas wie 20 Katzen in der Wohnung oder so. Und diese halb umgewandelte Vampirin, die da aus diesem Angriff, der fehlgeschlagen ist oder beziehungsweise bei dem sie gestört worden ist, hervorgegangen ist, die kennt diesen Katzenliebhaber und torkelt da rein. Und dann drehen diese Katzen völlig hohl. Die sind dann wohl CG animiert. Also man sieht deutlich, dass es Computerkatzen sind, aber das ist eine furiose Szene, wenn 20 Katzen auf einen Vampir losgehen. Hochinteressant und hat für großes Gegröle im Kino gesorgt.
Okay. Das ist übrigens eine Sache, die es wirklich schon lange gibt, dass Katzen keine Vampire mögen. Und das ist zitiert in Terminator 2. Vielleicht auch schon in Terminator 1. Da ist nämlich so, dass Hunde keine Terminator mögen. Und das ist genauso. Eben die Menschen können den Unterschied nicht sehen, aber die Tiere können es.
Ja, stimmt. Am Anfang, wo Arnold Schwarzenegger da nackt rüber gesendet wird, ne, da rastet irgend so ein Hund aus in der Nähe oder man hört die bellen und so.
Ja, auch wie er dann telefoniert. So, warum ist denn Spot so aufgeregt?
Ja, und dann, richtig, ja. Ja, cool, das wusste ich nicht. Das ist ja cool.
Was du so alles Spot? In Erinnerung hast, das ist ja Wahnsinn.
Heißt nicht irgendwie die Katze von Data?
Ja, vielleicht, ich habe jetzt einfach wahrscheinlich heißt ja. Er nicht Spot, der Hund. Also in dieser Terminator-Szene geht es darum, die Terminator telefonieren miteinander und verstellen beide die Stimme. Und der T-1000 tut so, als wäre er die Pflegemutter vom kleinen John Connor und der Arnie tut so, als wäre er John Connor. Und der Arnie fragt dann eben, warum der Hund im Hintergrund so aufgeregt ist. Und der benutzt bewusst den falschen Namen. Und der T-1000 antwortet dann so, ach, ja, ist nichts oder lässt sich irgendwas drauf einfallen und merkt eben nicht, dass der Name falsch ist. Und dann legt der Arnie direkt auf und sagt, deine Pflegeeltern sind tot.
Ah, okay.
Kann man jetzt zu dem aktuellen Sneakfilm Parallelen ziehen in irgendeiner Art und Weise zu Interview mit einem Vampir?
Die Frage liegt natürlich nahe, weil auch wieder kleines Mädchen als Vampir. Der Unterschied ist nur, dass die Kirsten Dunst-Rolle in Interview with the Vampire ist ja ein total rücksichtsloses, kaltes Biest. Die ist einfach nur ein Monster. Und das ist ja der Vampir hier, also die Ellie, gar nicht. Die ist eher einsam und ja, traurig.
Also sie ist nicht so, wie es jetzt ein bisschen rübergekommen ist, die Vampire, die permanent irgendwo Leute überfällt und sie aussaugt oder auch nicht, sondern es wird auch ein bisschen gezeigt, also dass sie halt wirklich auch Gefühle hat und vielleicht mit ihrem Dasein gar nicht zufrieden ist.
Ja, ansatzweise.
Es wird etwas mehr tiefgründiger dargestellt, der Charakter.
Eigentlich hauptsächlich tiefgründiger. Die Futterbeschaffung wird mehr als ja übel dargestellt.
Ja, das kommt wie so ein Problem rüber, das sie hat. Dass sie ständig irgendwie wieder Blut braucht. Und dass sie am liebsten auch nicht...
Und ist sie der einzige Vampir in dem Film oder gibt's noch andere?
Bis auf diese halb umgewandelte ist sie die einzige, ja, in dem Film. Wir werden wirklich nur Zeuge, wie sie ihr Leben lebt und dass sie eben dieses Problem hat, Futter beschaffen zu müssen und dass das wirklich, es kommt anfangs in dem Film so rüber, dass sie das lieber ihren Sklaven, ihren menschlichen Helfer für sich machen lassen würde, als selbst loszuziehen und irgendwen zu beißen, weil sie das irgendwie als Problem sieht. Also sie nimmt da lieber offensichtlich so den 5-Liter-Eimer Konserve und trinkt den aus, als irgendwo hinzugehen und wen zu fressen. Und es ist so eine Belastung für sie und das kommt deutlich rüber.
Klingt ja sehr raffiniert. Wie ist er visuell?
Oldschool, aber gut. Leider ist er akustisch nicht so gut.
Also CG-Katzen?
Ich finde, er verliert ziemlich durch die Synchro. Ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal auf Schwedisch anschauen, wenn er dann in den Videotheken ist.
Eine Sache will ich noch ansprechen. Dieser Hauptdarsteller hat uns doch genervt ohne Ende, oder? Dieses Kind.
Oh, der ist so hässlich.
Ja, und er ist irgendwie so ein bisschen... Ich weiß nicht, was das darstellen sollte, aber ihm läuft ständig Rotz aus der Nase, ohne Ende. Und das wird immer in der Großaufnahme gezeigt. Ich meine, okay, es ist kalt in Schweden, aber das ist ja eigentlich kein Grund, nicht irgendwie ein Taschentuch in der Tasche zu haben und es mal zu merken, dass einem da der Sabba aus der Nase rinnt. Keine Ahnung, was sie uns damit sagen wollten, aber das macht es irgendwie sehr unangenehm, den anzuschauen. Der ist auch unsympathisch. Das ist so ein Kind, wo man irgendwie sagt, so, ja, komm, moppen weiter, er hat's verdient irgendwie. Also, ich weiß es nicht. Der, ja, weiß nicht, nee. Da hätte man irgendwie anders casten müssen. Sie war ganz, ganz nett gecastet, sie passte wunderbar in die Rolle und hat so, so riesige, große, Augen. Wenn sie einen, ihn dann immer so, so anschaut, dann, dann denkt man schon immer, ja, das kann ich verstehen, warum er jetzt da möglicherweise von ihr angetan ist. Aber bei
damals,
ihm,
als du 12 warst, wärst du auch auf sie abgefahren, oder?
So ungefähr, ja. Aber bei ihm ist das so, der, ah, nee, der ging die ganze Zeit auf den Keks, der Kerl.
Wie viele Punkte würdest du ihm denn geben, Bob?
Also, ich denke, dass ich so 6,5 Punkte geben werde. Ich fand den sehenswert. Ich bin, wie gesagt, kein Horror-Fan. Horror war es auch nicht, aber es ist halt schon diese Effekte. Und er ist manchmal so inszeniert, dass man denkt, jetzt könnte ein Schockeffekt kommen. In Wirklichkeit lässt er jegliche Schockeffekte weg. Es wird immer alles gut angekündigt und man wird nie erschreckt in dem Sinn. Er ist aber manchmal so gefilmt, dass man denkt, jetzt könnte gleich sowas passieren. Ist ein Thriller im Wesentlichen und ein ganz schöner, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ja, muss ich unbedingt jetzt die DVD kaufen und in den Schrank stellen. Also 6,5 Punkte, 6, vielleicht 7, aber maximal.
Vielleicht wird man mir wieder vorwerfen, dass ich schon vorbelastet in den Film reingegangen bin und diesmal vielleicht eher zurecht als bei James Bond. Ich bin einfach ein Vampir-Fan und ein Skandinavien-Fan und mag sein. Aber ich fand den Film auch gut. Es war eben gerade dieses, dass es kein Action-Vampir-Film ist, sondern diesen ruhigen Töne, dass man ein bisschen rätseln konnte. Wir saßen manchmal da und haben gedacht, was könnte denn jetzt passieren? Oder was ist denn das jetzt für ein Vampir-Umstand, den wir da jetzt sehen? Und ich gebe ihm deswegen 8 Punkte.
Du kannst aber auch verstehen, wenn man nicht Vampirfreund ist, dass einem der Film nicht zusagt.
Ja, aber ich glaube eher, dass man ein Problem mit dem Film hat, wenn man das skandinavische und vor allem das schwedische Kino nicht versteht, wo eben ganz viel, wie soll ich es ausdrücken, hyperrealistisch, ja, zum Teil eben auch auf den ersten Blick langweilig wirken, eben ganz nah an dem, wie es wirklich ist.
Das, was man eh jeden Tag erlebt.
Ich denke zum Beispiel an den Film Fucking Omol. Ich weiß nicht, ob den einer von euch kennt. Das ist so eine Schulgeschichte von einer Lesbe und irgendwie so eine Lesbengeschichte. Und da ist es auch so, dass man das Gefühl hat, die Story ist eigentlich nicht so, wo man denkt, ja, das erlebt man immer oder das war an der Schule bei uns auch so. Aber trotzdem schaffen die das irgendwie über, ja, auch über Kameratechnik und über Ton und über alles andere, dass man das Gefühl hat, es war bei uns früher auch so.
Ja, und ich könnte verstehen, wenn man den Film nicht so gut findet, wenn man jetzt mit der Maßgabe Vampirfilm da reinrennt und wirklich sowas erwartet, was wie 30 Tage Nacht, die ganze Zeit Schockeffekte, die ganze Zeit Slayen und Angriffe und Vampire, die 14 Meter von einem Hausdach aufs andere springen und solche Aktionen. So was kommt halt alles gar nicht vor. Das ist hier eher so ein Drama, könnte man sagen. Ein Romantik-Drama in Vampir-Geschichten.
Kommt da nicht jetzt sowas ähnliches in die Kinos? Twilight? Ist das nicht auch ein Vampir-Drama-Liebesgeschichte?
Ich glaube ja, aber viel mehr weiß ich darüber nicht.
Da laufen doch Trailer die ganze Zeit. Bitte?
Ja, da wissen wir nichts drüber.
Lass uns,
dann werden wir vielleicht noch erfahren,
lass uns über Dinge reden, über die wir alle was wissen. Nämlich zum Beispiel über den Vorfilm.
Ja.
Vorfilm?
Ja, es gab mal endlich wieder einen Vorfilm. Also wir hatten ein paar coole Trailer und wir hatten einen Vorfilm und zwar diesen Madagaskar-Pinguin-Film. Wie heißt der?
In vorweihnachtlicher Mission.
In vorweihnachtlicher Mission, sagt der Christoph. Wo die vier Madagaskar-Pinguine für den armen, einsamen Eisbären ein Geschenk besorgen wollen und dann
ja, der dummerweise, ist super.
Wie heißt der? Private?
Private Rico.
Rico ist ja der andere.
Ja, ich weiß. Aber der eine ist Private, der andere Rico. Was ja ein ganz klares Starship Troopers
weiß ist. Genau. Und Private wird ja von dieser Oma entführt und als Weihnachtsgeschenk für Mr. Chu, den bösen Pudel, an den Kaminsims gehängt. Und die anderen müssen ihn retten. Ein wunderbarer Vorfilm. Und wir hatten noch einen Trailer für diesen Daniel Kübelböck-Film. Grausam.
Es war fast mein Höhepunkt von diesem Abend. Ich kann jetzt verstehen, Zauberer, warum
Daniel und
genau, der irgendwas. Daniel der Zauberer, warum dieser Film in allen Foren und überall immer als der schlechteste und meistgehasste Film gepostet wird. Es ist wirklich unterirdisch. Man sieht es schon darin.
Ja, wir haben nur den Trailer gesehen und schon allein diese Videokamera Bildsprache, die ganzen Bilder, es sieht alles so schrecklich aus. Und dann Daniel Kübelböck, man hatte ihn vermutlich zu Recht schon fast vergessen. Und ich hatte wirklich auch schon vergessen, wie er
verdrängt
aussieht.
Verdrängt,
ja. Verdrängt und vergessen, wie er aussieht und wie er spricht. Es war mir alles nicht mehr präsent. Und dann kommt er da über die Leinwand gelaufen und ich wusste direkt wieder, warum es damals so enorme Abneigung hervorgerufen hat. Es war alles wieder da.
Ja, angeblich soll ja zur damaligen Presseaufführung, zur Premiere des Films waren wohl nur Journalisten im Kino und keine normalen Zuschauer.
Also als er in mein Taunuszentrum
anlief, also die reguläre erste Vorführung.
Da kenne ich zwei Leute, die drin waren.
Mhm. Ja, die kenne
ich auch.
Aber das möchten wir jetzt nicht vertiefen.
Hat jemand von euch denn noch eine schöne DVD geschaut die Woche?
Ja, ich habe eben gerade eine DVD geschaut. Und zwar Die Welle. Und ich muss sagen, es ist ein gutes Remake.
Haben wir schon mal besprochen?
Haben wir schon mal besprochen?
Woche? Ja, Martin und ich damals alleine besprochen.
Ja. Ja, ich habe ihn noch nicht besprochen. Ich finde ihn gut. Ich weiß nicht mehr genau, was ihr gesagt habt. Er ist ein bisschen überambitioniert, aber doch, bringt schon rüber und ist beängstigend.
Mhm. So ähnlich war das Fazit damals auch.
Ja.
Ja, ich habe heute Morgen im Free TV also keine DVD, aber einen Film im Free TV gesehen, und zwar Charlie in the Chocolate Factory. Tim Burton, weihnachtsmäßig.
Ah.
Obwohl, so weihnachtlich ist es gar nicht.
Den habe ich letztes Jahr an Weihnachten geguckt.
Das ist toll. Das ist wirklich. Es ist einfach eine Tim Burton-Vision mal wieder.
Gegen den Film habe ich mich ganz lange gewehrt, ähnlich wie gegen Fight Club, weil ich völlig andere Vorstellungen davon hatte, was es dann wirklich ist.
Es ist super, es ist ein bisschen Musical zwischendrin.
Hast du ihn mittlerweile gesehen, Christoph?
Ja, ich habe ihn in Norwegen oder in Kroatien gesehen.
Also die Bildsprache ist einfach der Hammer. Was da für visuelle Ideen drin stecken, was in dieser Fabrik alles so vor sich geht und überhaupt auch das Haus, in dem die Familie von dem kleinen Jungen lebt, mit diesen Löchern im Dach und die ganzen Sets, alles so. Es ist einfach ein Aha von jedem neuen Schnitt. Ja, jedes Mal, wenn du irgendwas Neues siehst, denkst du dir, oh, cool. Und wunderbar. Und Johnny Depp natürlich unbestritten. Fantastisch.
In diesem Film unbestritten.
Ich habe gestern Abend meine Frau, die Spartaner, und ich
gesehen. Oh ja, ich auch.
Ich auch.
Das ist ein Film, den kann man aber wirklich nur mit viel Alkohol im Blut ertragen. Da muss man schon richtig besoffen sein. Aber dann ist er lustig.
Warst du gestern Abend besoffen?
Keine Ahnung.
Nicht so wie andere vielleicht, aber doch ein bisschen.
Und wir wieder dabei wären, dass der Herr Giesbein heute ein bisschen blutleer aussieht.
Ja, ein bisschen wie ein Zombie.
Oder ein Vampir, der länger nichts mehr getrunken hat.
Oder ein Vampir, der zu viele Zombies getrunken hat.
So, jetzt mal gut. Na gut.
Ausnahmsweise.
Starship Troopers 3 habt ihr leider nicht mehr überstanden.
Nee, der wurde irgendwann abgeschaltet.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum wir den abgeschaltet haben.
Wahrscheinlich, weil ihr alle geschlafen habt.
Könnte sein, ja.
Genau. Und weil ich auf dem Sofa eingepennt bin, hab aber dann trotzdem noch die Hälfte von der rosa-rote Panther gesehen. Keine Ahnung, wie das
plötzlich ging. Den haben wir dann auch noch geguckt. Und heute haben wir auch noch was geguckt, Christoph.
Oh ja, wir haben heute Heath Ledger. Wie heißt das? Das mit dem Ritter?
Der erste Ritter.
Heißt es? Nee, der erste Ritter ist doch mit Richard Gere.
Der Ritter aus Leidenschaft.
Genau.
Ritter aus Leidenschaft.
Mit der Hauptdarstellerin Shannon Sassaman oder so ähnlich. Woher kennen wir die?
Keine Ahnung.
Rules of Attraction. Lauren.
Lauren Hyde.
So. Ja, wie sieht euer Sneak-Tipp für die nächste Sneak aus?
Ich tippe wieder auf einen nordischen Film. Glück gehabt. Ein dänischer Film, der sich im Deutschen Bedingungslos nennt.
Das muss ich jetzt aber schon noch auf Dänisch sagen.
Kann ich nicht. Ich habe den dänischen Titel nicht parat.
Der ist vor allem schwer. Der
ist, es ist ein Drama-Thriller.
Charlie Helpo Filmen. Und das ist fies, weil da dieser Laut drin vorkommt, den wir in der deutschen Sprache nicht haben.
Okay. Was auch immer. Ich werde auf The Rocker tippen. Dieser Film, der letzte Woche bei den Leuten aus Gera lief. Da ist er ja sehr kontrovers diskutiert worden, so von wegen entweder komplett unterirdischer Schwachsinn, worüber kein Mensch lachen kann, weil alles Fäkalhumor ist, oder aber,
oh ja, sowas wollen wir,
grandios lustig, weil man voll auf sowas steht. Wir werden sehen, wenn wir den sehen, bin ich gespannt, obwohl da der Schnitt durch unsere Vierergruppe geht und wer den wie findet. Mal sehen.
Hast du eigentlich schon erwähnt, dass ich diese Woche gewonnen habe?
Ah, richtig, du hast, ja, jetzt wo du es sagst, du hast doch.
Ich möchte bitte Applaus jetzt. Los.
Respekt und Anerkennung.
Danke, danke.
So findest du die Nacht, getippt von Stefan Giesbert.
Hast du schon getippt, Martin?
Eigentlich wollte ich auch The Rock'n'Roller tippen, aber ich schwenke jetzt um auf die Buddenbrocks.
Die Buddenbrocks? Ja, ich habe fast das Gleiche. Nämlich Warlords.
Das ist ja hochgradig ähnlich.
Warlords ist doch ein Computerspiel.
Buddenbrocks ist doch ein Computerspiel, oder?
Was? Wie soll das ablaufen?
Ja, das werden wir sehen. Wir sollten aus dem Sneakpot ein Computerspiel machen.
Wieso? Wie soll das funktionieren? Willst du dann irgendwie alle Versprecher einsammeln müssen?
Ich
oder
möchte
so?
Armin Müller-Stahl sein.
Das wird ein Ego-Shooter.
Na, es wird ein Ego-Shooter. Du hast 4 Figuren, die du steuern kannst und musst auf schlechte Filme schießen.
Ach so, ich dachte, du hast 4 Figuren und 4 Schüsse.
Okay. Das sind solche Waffen wie DVD-Scheiben oder Mikrofone, mit denen du dann dich verteidigen musst oder schlechte Filme zerstörst.
Apropos Gera. Herzlichen Glückwunsch nach Gera zur 100. Folge. Sehr schön.
Oh ja.
Weiter so, auf die nächsten 100.
100. Folge, wir hatten ja...
Herzlichen Glückwunsch.
Wir hätten eigentlich auch einen Audiokommentar hinschicken sollen, wie die Leute vom Nerd Talks. Haben wir mal wieder vergeigt, ne? Tja, dann machen wir das jetzt hier.
Ja, aber jetzt erwähnen wir sie hier persönlich.
Herzlichen Glückwunsch.
Wenn der Erik möchte, kann er ja das Stück hier, was wir gerade senden, aufnehmen und bei sich rein...
Wie auch immer, wenn er möchte. Herzlichen Glückwunsch jedenfalls vom
Sneakport
zur 100. Folge Film Gera, Kinocast. Ja, beste Grüße an... Wie heißen die alle? Michael, Sebastian, Erik, Dobby und die anderen alle.
Dobby.
Fab, Steff, irgendwas. Ich bin immer verwirrt. Es tauchen immer neue Leute auf und die kennen sich ja untereinander und für mich sind die immer neu. Vielleicht liegt es auch in meinem kurzen Gedächtnis, aber naja.
Ja, das ist immer eine Überraschung.
Ja, wer seid ihr jetzt?
Das tut nichts zur Sache.
Ach, ihr seid die vom Sneakpot. Jedenfalls gehen wir jetzt alle nach Hause. In der Hoffnung, dort keine Vampire anzutreffen, legen uns gemütlich in unseren Sarg und fristen dahin bis zum nächsten Dienstag, also heute Abend, wenn ihr das hört, um dann wieder ins Kino zu stapfen und einen interessanten Film aufzunehmen.
Genau. In unsere Weihnachtssneak.
Und wir wünschen euch alle ein schönes Weihnachtsfest morgen.
Genau. Frohe Weihnachten. Tschüss.
Ciao.
Frohe Weihnachten. Tschüss.
Tschüss. Herzlich willkommen in unserer Gruft. Und so finster die Nacht hier auch ist, eben trotzdem meine 3 Vampirkollegen und ich fangen nochmal an. Völlig verstottert in meinem Kopf.
Sehr schön.
3-2-1-0.
Sehr schön. Okay, nochmal und Klappe.
Christoph droht an, hier alles voll zu... Ich muss das schnell hinter mich kriegen, bevor ich umfalle.
Ja, er hat vorhin, glaube ich, nur 2 Zwiebeln gegessen alleine.
2 Zwiebeln und diverse... Hühnerherzen und so Zeugs. Also jetzt,
weiter nochmal. Lecker. Bäh.